Diva Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute mit Malte Asmus und erstmals im neuen Jahr auch wieder mit Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Hallo Malte. Es gibt ja heute einen guten Anlass, dass wir zwei miteinander reden.
Das stimmt. Das ist nicht nur die Premiere von dir in diesem Jahr hier im Podcast, sondern am Wochenende steht ja auch noch eine große Premiere ins Haus.
Ganz genau. Es geht um die Schiedsrichter. Und bei Schiedsrichtern habe ich immer 1000 Fragen. Ich weiß natürlich, dass man Schiedsrichter braucht. Ich habe ja auch beim Doppelpass, als ich noch dafür zuständig war, die Schiedsrichter-Info-Ecke eingeführt. Da fragen wir nochmal den Schiri, einfach damit diese Entscheidungen, die in der Bundesliga passieren, auch erklärt werden. Und jetzt kommen wir am Bundesliga-Wochenende in den Genuss, dass auch das Publikum, das ja ganz viel Geld bezahlt, um ins Stadion zu kommen, erklärt bekommt, was eigentlich auf dem Rasen passiert, wenn der Schiedsrichter entscheidet, wie er entscheidet. Ich glaube, diese Maßnahme spricht vielen Leuten aus dem Herzen, dass die notwendig ist.
Und die lassen wir uns heute erklären von der Stimme des deutschen Schiedsrichterwesens, sage ich jetzt mal, vom Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH. Mediensprecher Alex Feuerherd ist da. Hallo Alex.
Hallo Malte, hallo Pitt und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Du erklärst uns ja schon seit vielen Jahren im Grunde das Schiedsrichterwesen. Früher bei Colinas Erben im Podcast oder auch bei Twitter und dann ja auch als Schiri-Experte bei Sky. Ich bin ein bisschen traurig, dass deine Fototapete heute nicht am Start ist, die du bei Sky immer hattest.
Die habe ich eingerollt und weggepackt. Beim DFB zu arbeiten hieß natürlich dann auch, dass die weg muss. Aber ich habe sie natürlich noch und bewahre sie selbstverständlich auf.
Ich bewundere dich ja ein bisschen, Alex, weil selbst die strittigsten Entscheidungen bei den Schiedsrichtern kannst du so erklären, dass man Sympathie für deine Kollegen dann empfindet. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es mal Momente, wo du dich auch kolossal über Schiedsrichterentscheidungen ärgern kannst?
Ärgern ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Ich glaube, ich habe das selber zu lange gemacht, um da dann nicht in erster Linie mitzufühlen. Ich glaube, das ist das, was dann passiert, wenn man sieht, okay, da ist jetzt wirklich mal was schiefgelaufen, da ist wirklich mal ein Fehler passiert. Ärgern ist immer so ein Ding, das heißt eigentlich, ist es was Vermeidbares passiert. Das kommt natürlich auch vor, keine Frage. Aber in erster Linie ist es so ein Ding, dass man denkt so, oh, ich kann es nachvollziehen und das tut mir jetzt vor allem in erster Linie leid.
Wie groß ist denn deine Vorfreude jetzt auf das Wochenende, diese große Premiere, die da ins Haus steht?
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das mediale Interesse ist riesig an diesem Public Announcement, wie wir es nennen, wie es offiziell heißt. Jetzt sprechen also Unparteiische zum Publikum. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie die Erwartungshaltung eigentlich ist. Ich glaube, in erster Linie sehen viele darin auch so eine Form von zusätzlichem Spektakel. Wir sehen aber schon einen Zugewinn an Transparenz, zumindest erhoffen wir uns das davon. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft, denn das muss man auch klar dazu sagen, das ist ja eine Sache, die kannst du nicht sozusagen in der Praxis üben. Oder anders gesagt, vielleicht übt man sie dann in der Praxis am Spieltag. Aber in der Vorbereitung, wie willst du es machen? Du kannst das ja nur in einem leeren Stadion machen, aber ein volles im Spiel ist nochmal was völlig anderes. Und das lässt sich so natürlich nicht simulieren. Und insofern ist es für alle Beteiligten in gewisser Weise bei aller Vorbereitung auch ein Kaltstart. Ich bin gespannt.
Also ich würde mir da überhaupt gar keine Sorgen machen. Natürlich ist da ein Spektakel, aber warum denn auch nicht? Die gesamte Bundesliga ist ein Spektakel. Aber ich habe die Schiedsrichter so kennengelernt, seitdem die sich entschieden haben, nach dem Spiel auch Stellung zu beziehen, wie redegewandt sie sind, wie überzeugend in Argumenten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die haben meistens auch mehr Ahnung von den Regeln als ich als Journalist oder die meisten Journalisten und Leute im Stadion. Das tut ja nur gut, wenn eine profunde Kenntnis dann auch im Stadion verbreitet wird. Und zwar nicht irgendwie, sondern von dem, der entschieden hat, dann selbst. Und wenn da ein bisschen Spektakel dabei ist, so what? Also zum Spektakel gehören die Schiedsrichter inzwischen ja mit dazu.
Sie gehören mit dazu und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Änderung ihres Jobprofils an. Du hast gerade gesagt, sie stehen inzwischen ja auch Rede und Antwort am Mikro vor der Kamera nach den Spielen, zumindest in Deutschland. Das ist nicht überall so, das will ich an der Stelle schon auch betonen. Ich komme noch aus einer Zeit, aus den 80er Jahren, da war sowas, ich will nicht sagen undenkbar, aber extremst selten, dass Schiedsrichter vor die Kamera getreten sind. Da hieß es irgendwie pfeifen oder sonst reden wir da nicht großartig drüber. Sie mussten sich mit diesem neuen Jobprofil, das da bedingt Transparenz, auch mal eben in den Doppelpass zu gehen, du hast das ja schon erwähnt, Pitt, vor die Kameras zu treten, direkt nach dem Spiel, sicher auch noch mit Puls und unter der Aufregung und immer unter der Maßgabe, naja, wenn das Fernsehen den Schiedsrichter interviewt, dann wird wahrscheinlich irgendwas passiert sein, was strittig oder sogar falsch ist. Er wird ja nicht gefragt, wie geil das bitte war, dass er so einen tollen Vorteil gegeben hat, kurz vor Schluss. Also damit mussten sie sich auch arrangieren, da mussten sie sich auch drauf vorbereiten, das mussten sie verändern. Jetzt kommt noch ein weiterer Teil dazu, also eine weitere Neuerung im Jobprofil. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, vor eine Fernsehkamera zu treten, sondern direkt ja mit 160 Puls in einem vollen Stadion und vor einer erwartungsfrohen Menge, vielleicht auch vor einer pfeifenden Menge, dann bekannt zu geben, was man da gerade eben entschieden hat und das kundzutun und das sich dann auch nochmal klarzumachen, was muss ich jetzt eigentlich sagen? Ich muss jetzt sagen, worauf wurde überprüft? Was ist das Ergebnis der Überprüfung? Wie ist die finale Entscheidung? Das ist schon anspruchsvoll und da wird natürlich eine gewisse Aufregung auch im Start sein. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man sich vielleicht mal verhaspelt und dass es dann irgendwie Gegenstand von Spott wird. Alles Dinge, die es jetzt nicht einfacher machen, aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, wir werden das Kind schon schaukeln.
Beim Testlauf ist es ja vorgesehen, dass erstmal 9 von 18 Spielen ausgesucht werden, soweit ich informiert bin. Nach welchen Kriterien habt ihr die Schiedsrichter ausgesucht, die das dann erstmal machen? Weil jeder Charakter ist ja anders, ne? Und manche sind etwas schüchterner vor Publikum, andere sind etwas extrovertierter. Habt ihr euch das schon so etwas genauer angeguckt, wer das überhaupt sich zutraut?
Vielleicht eine ganz klitzekleine Korrektur noch, es sind nicht 9 von 18 Spielen, sondern es sind 9 Vereine, in deren Stadien das stattfinden wird. Jetzt am Wochenende haben wir 5 Spiele, 4 in der Bundesliga und 1 in der zweiten Liga. Mhm. Die Vereine sind ausgesucht worden, das sind die Mitglieder der DFL-Kommission Fußball gewesen zu dem Zeitpunkt, als beschlossen wurde, wir machen das jetzt. Und was die Schiris betrifft, wir hatten ja verschiedene Trainingssessions mit den Bundesliga-Schiedsrichtern, mit den Zweitliga-Schiedsrichtern. Da merkt man da schon auch mal, ob sich der eine leichter tut vielleicht als der andere. Ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Unterschiedliche Schiris und wir haben ja dann doch deren 40 oder 41 in beiden Ligen zusammen. Unterschiedliche Schiedsrichtertypen gehen unterschiedlich damit um und man merkt es schon auch im Training, dem einen fällt es vielleicht ein bisschen leichter, dem anderen vielleicht nicht ganz so leicht und dann guckt man schon mal vielleicht drauf, wie haben die sich damit gefühlt, spricht vielleicht auch mit denen und sagt, hey, jetzt gerade bei der Premiere, haben wir jetzt an dich gedacht, wie sieht's aus, kannst du das machen? Also natürlich ging es auch da danach, aber grundsätzlich muss man sagen, zum Profil gehört es dann eben auch, dass es alle können, beziehungsweise dass alle dazu bereit sind und dass dann wahrscheinlich auch jeder mal drankommt.
Du kannst ja einen super Schiedsrichter haben, aber wenn der nicht in der Lage ist, vor Publikum zu sprechen, ist das künftig dann ein Ausschlusskriterium dann für die Qualifikation eines Schiedsrichters?
Nein, in erster Linie muss man immer noch, und das ist schon wichtig, das nochmal zu betonen, die Spielleitung ist wirklich das steht im Zentrum, die steht wirklich über allem. Spielleitung heißt, ich habe Spiel A gegen B und dann überlege ich mir, welcher Schiedsrichter könnte dazu passen. Und da geht's dann nicht in erster Linie darum zu überlegen, was könnte denn sein, wenn der irgendwie ins On-Field-Review muss und dann anschließend zum Publikum sprechen muss. Natürlich ist das ein Ding, das man irgendwo berücksichtigen muss. Aber in erster Linie geht's mal darum, wer spielt da eigentlich gegen wen und welchen Schiedsrichter brauchen wir dafür. Das andere ist dann tatsächlich an der Stelle zweitrangig dahingehend, dass es jetzt nicht die komplette Ansetzung eben dominiert. Das muss man schon auch sagen.
Und es wird ja auch nicht flächendeckend im Spiel eingesetzt. Erklär doch nochmal, an welchen Punkten im Spiel dann überhaupt dieses Announcement dann gemacht werden muss.
Es gibt letztlich 2 Fälle, in denen der Schiedsrichter zum Publikum spricht. Erster Fall, wann immer er am Monitor war. Wir haben jetzt versucht, ganz bewusst in der Erklärung nach außen den Begriff On-Field-Review zu vermeiden. Das muss man dazu sagen, das ganze Projekt geht ja von der DFL aus. Es ist ihr Projekt, schwierig sind in gewisser Weise die Dienstleister. Und die DFL hat auch gesagt, wir wollen schon allgemeinverständlich bleiben. Wir wissen nicht so genau, ob On-Field-Review überall bekannt ist als Begriff. Also erklären wir es doch so, auch in dem dazugehörigen Video, das auch in den Stadien laufen wird. Wir sagen, wenn der Schiedsrichter am Monitor war, dann ist er ja im On-Field-Review gewesen. Wann immer er dann zurückkommt aufs Feld, spricht er zum Publikum. Völlig egal, ob er die Entscheidung anschließend ändert, deren wegen er dahin geschickt worden ist, oder ob er sagt, nein, ich bleibe bei meiner Entscheidung, das kann er ja tun. Fall 1. Fall 2. Wenn er eine Entscheidung auf Hinweis des VAR ändert, das heißt ganz konkret, wir haben ja Situationen, sogenannte faktische Reviews, da braucht der Schiedsrichter nicht an den Monitor zu gehen. 2 Beispiele, Torschütze ist klar im Abseits, da muss man nicht mehr gucken, das ist ja eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Deswegen verzichten wir in solchen Fällen nochmal auf eine Überprüfung am Monitor, die sogenannten subjektiven Entscheidungen. Da geht man an den Monitor, bei den faktischen eben nicht, das wäre eine faktische. Abseits des Torschützen zum Beispiel oder des Vorbereiters, da würde der Schiedsrichter einfach nur sagen, ne, dass halt das auf Abseits überprüft wurde, sich rausgestellt hat, es ist eine Abseitsstellung, finale Entscheidung, indirekter Freistoß. Ein Beispiel, das andere ist, war der Ball vielleicht vorher im Aus, war das Foulspiel nicht innerhalb, sondern außerhalb des Strafraums, solche Dinge, ohne Inanspruchnahme des Monitors, das sind die beiden Fälle.
Jetzt hast du gesagt, mehr Transparenz versprecht ihr euch davon, mehr Nähe dann auch zu den Zuschauern. Jetzt werden ja diese Entscheidungen schon kommuniziert über Einblendung auf den Video-Walls. Da gibt es eine Tafel, da wird kurz gesagt, worum es ging und was das Ergebnis war. Auch bei Twitter oder bei den Social-Kanälen macht ihr das ja auch mit sehr, sehr kurzen Erklärungen, die allerdings relativ wenig erklären. Inwieweit wird denn jetzt diese Erklärung des Schiedsrichters auf dem Platz über das hinausgehen, was sowieso schon gemacht wird, also Mehrwert liefern?
Jochen Drees hat jetzt bei der Medienrunde Anfang der Woche, als das ganze Projekt vorgestellt worden ist, gesagt, wir bieten erstmal ein Basispaket an. Das hängt auch damit zusammen, dass es eben für die Unparteiischen neu ist und wir sie nicht von Anfang an überfrachten wollten mit einer Flut von Informationen, die es an die Zuschauer zu bringen gilt. Das heißt, es wird im Wesentlichen zunächst mal das sein, was wir schon von der Tafel kennen, aber A, von einem Menschen erklärt und dann B, dann doch nochmal in einem Sprechfluss sicherlich so, dass man es anders und besser versteht. Mhm. Es wird sicherlich individuell auch mal davon abhängen, ob der ein oder andere nicht nur sagt, festgestellt wurde ein Foulspiel im Strafraum, sondern festgestellt wurde ein Foulspiel der Nummer 4 der verteidigenden Mannschaft oder des Vereins XY an der Nummer 9 und deswegen gibt es einen Strafstoß. Oder vielleicht sagt er sogar nicht Foulspiel, sondern sagt er sogar Beinstellen. Also das ist durchaus denkbar. Das haben wir ein Stück weit schon dann ins Ermessen der Schiedsrichter auch gestellt, zu sagen, wie viele Informationen sie da vermitteln. Klar muss auch sein an der Stelle, die können da keine Romane erzählen, wir können da keine ganzen Analysen liefern. An der Stelle sei der Verweis oder der Vergleich mit anderen Sportarten mal gestattet. Ja. Da gibt es kurze, präzise Ansagen, die folgen auch einem gewissen Wording. Das haben wir im Wesentlichen auch so festgelegt und wir sagen, wir starten mal mit dem Basispaket, gucken mal, wie es ankommt und Basispakete kann man ja auch aufstocken, kann man ja auch erweitern. Vielleicht müssen wir dann eben, das ist ja ein Pilotprojekt, dann auch mal an einem Punkt dazu kommen, dass wir dann sagen, okay, wir geben jetzt streuen noch das ein oder andere mehr an Informationen ein, auch wenn die Schiedsrichter sich daran gewöhnt haben, wie sich das anfühlt, das zu verkünden, das durchzusagen, das bekannt zu geben und sagen, okay, jetzt sitzt es nochmal, wie gesagt, Training ist das eine, Praxis das andere, jetzt können wir dazu übergeben, noch ein bisschen mehr an Informationen vielleicht noch den Zuschauern zu vermitteln. So soll es in letzter Konsequenz laufen, die Einblendungen bleiben erhalten und vielleicht ein Punkt, das ist jetzt so eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, es macht schon einfach auch nochmal einen Unterschied, ob der Spielleiter persönlich mit seiner menschlichen Stimme zum Publikum spricht und denen das bekannt gibt, was er da entschieden hat, oder ob man Stichworte an der Anzeigetafel liest. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, selbst wenn man vielleicht beim ersten Hinschauen sagt, hey, die Information selbst ist doch eigentlich deckungsgleich.
Ist die NFL für euch so eine Art Vorbild gewesen? Wenn ich die NFL-Spiele mir bei RTL anschaue, sehe ich ja gelegentlich die Kollegen im Zebra-Look dann vor die Kamera treten. Das ist Spektakel tatsächlich. Ja, ist das für euch auch Lehrmaterial gewesen?
Ja und nein. Ja, weil man ja gar nicht daran vorbeikommt. Es ist immer so, dass jeder, der über das Thema Durchsage von Entscheidungen, Public Announcement eben spricht, sagt, in welchen Sportarten haben wir das denn? Und natürlich fällt immer, zumindest mit zuerst, der American Football. Ganz klar, man guckt mal hin, wie machen die das, wie sehen die aus? Jeder denkt auch irgendwie dran, wie die sich da an den Knopf greifen, am Hosenbund, wie es dann aussieht, wie das klingt natürlich auch, solche Dinge. Ich glaube, das hat man ganz automatisch im Hinterkopf. Vorbild, so gesehen, ist nicht direkt ein Star gewesen, aber natürlich Beispiele aus der Praxis. Und die sind vielleicht dann nochmal näher, wenn sie aus dem Fußball kommen. Ganz konkret, erstens Frauen-WM. 2023, da ist es ja getestet worden von der FIFA, da haben wir schon aufmerksam zugeschaut und zugehört und uns auch überlegt, was für ein Wording hatten die, wie sieht sowas aus, wie fühlt sich sowas an, wo sind vielleicht auch die Fallstricke für die Unparteiischen und dann eben auch schon die Länder, in denen das Ganze praktiziert wird, sprich insbesondere die USA, da läuft schon eine ganze Weile, aber jetzt jüngst auch Portugal, das verstehen wir sicherlich nicht ganz so gut wie das Englische, weil wir des Portugiesischen in der Regel nicht so mächtig sind oder gar nicht mächtig sind. Aber jetzt ganz vor kurzem dann eben auch der englische Ligapokal, die Premier League selbst, hat sich dagegen entschieden, das Public Announcement einzuführen. Aber im Ligapokal bei den Halbfinalspielen, die ja im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen werden, da kommt es zur Anwendung. Gab allerdings nach meiner Kenntnis bislang nur eine Durchsage nach einer faktischen Abseitsentscheidung. Aber dann war natürlich auch genau zugehört, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt so gesehen. Und was der Schiedsrichter bekannt gegeben hat, da hat er auch sehr konkret gesagt, wer da im Abseits gewesen ist.
Was waren denn Gründe der Premier League zum Beispiel, das nicht einzuführen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Transparenz auf der einen Seite zwar gut ist, aber zum anderen sicherlich auch wieder Tür und Tor für neue Diskussionen dann öffnet.
Es waren weniger, nach meiner Kenntnis, die Diskussionen, die da potenziell entstehen. Es war in erster Linie das Argument, es dauert länger. Das ist ein Einwand, den bewertet man, glaube ich, je subjektiv. Das ist sicherlich korrekt. Es dauert hinten raus natürlich ein bisschen länger. Muss dir mal vorstellen, das On-Field-Review ist abgeschlossen und dann muss der Schiedsrichter nochmal ans Mikrofon gehen und der wird mit Sicherheit auch am Anfang, gerade am Anfang, auch mal mit dem Videoassistenten kurz nochmal durchgehen, was sage ich da jetzt eigentlich? Nochmal, das ist ja komplett neu. Man kann jetzt einfach nicht erwarten, diese Erwartungen müssen wir auch einfach dämpfen, dass da jetzt sprechende Roboter aufs Feld zurückkehren, die das Ganze abspulen, eben wie vom Band, das wird nicht passieren. Insofern dauert es einen Moment, soll aber die Transparenz erhöhen. Und Ansgar Schwenken sagte in der Medienrunde von der DFL, sagte in der Medienrunde noch etwas, das ich sehr gut fand. Er sagte, naja, also klar, der entscheidet sonst, aber bis es dann sozusagen auf der Anzeigetafel erscheint, hat es bis jetzt auch immer 20, 30 Sekunden teilweise gedauert. Der Schiedsrichter ist damit dann schon auch irgendwo schneller mit der Bekanntgabe, auch wenn die Leute, das könnte man jetzt dagegen einwenden, natürlich sehen, was der da entscheidet und wie es weitergeht, aber eben nicht warum. Und insofern, ja, es wird länger dauern. Das war der Hauptgrund nach meiner Kenntnis, warum die Premier League das nicht eingeführt hat. Aber im Ligapokal wird es eben doch getestet.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das klasse, dass ihr an dem Thema Videobeweis, also ich benutze mal den journalistischen Begriff, den ihr Schiedsrichter nicht mögt, aber dass ihr an dem Videobeweis arbeitet und, sagen wir mal, die Umsetzung in diesem Fall bei der Kommunikation Verbesserungen herbeiführen wollt. Was ich mich frage ist, wenn ihr euch ein bisschen orientiert an anderen Sportarten, zum Beispiel American Football, warum ihr die Option der Challenge nicht auch direkt mit in das Paket gepackt habt. Also jetzt nochmal für die Zuhörer, Challenge, dass also der Trainer oder auf jeden Fall eine Mannschaft, die sich benachteiligt fühlt, die Schiedsrichterentscheidung herausfordert, das heißt zur Überprüfung bittet. Das würde vielleicht, das ist jetzt mein Eindruck, um vorzugreifen, ein bisschen den Druck nehmen aus dem Kölner Keller, dass man immer alles finden muss. Man überlässt es einfach der gegnerischen Mannschaft. Ist das etwas, was ihr diskutiert? Es gab ja schon mal so Ansätze, dass man das nicht ausschließen möchte. War das auch ein Thema bei euch jetzt im Zuge dieses Reformchens, das ihr jetzt da plant?
Fang mal so an. Es ist ja in der Hinrunde das ein oder andere Mal schon diskutiert worden, aber eher so allgemeiner Art. Es ist jetzt nicht Bestandteil der Diskussion gewesen. Das hat zunächst mal alleine schon den Grund, dass wir das gar nicht entscheiden könnten, weder wir noch die DFL, sondern in solchen Angelegenheiten wäre das IFAB, also die obersten Regelhüter, und die FIFA zunächst mal im Boot. Die müssten das genehmigen. Also wir können uns nicht hinstellen, das dürften wir gar nicht, und einfach sagen, wir testen jetzt mal die Challenge, das geht so nicht. Das bedarf der Genehmigung durch Verbände oben drüber. Die testen das dann auch schon mal, das wissen wir ja auch schon, in einzelnen U-Nationalmannschaftswettbewerben. Wie läuft sowas? Wie sieht sowas aus? Wie fühlt sich das an? Was ziehen wir für Schlussfolgerungen daraus? Ist auch schon passiert von Seiten der FIFA, ohne dass uns da schon jetzt signifikante Ergebnisse bekannt gegeben worden wären. Vielleicht zur Information, die Challenge ist von Seiten des IFAB bzw. der FIFA eher vorgesehen für Wettbewerbe mit geringerem Budget und dadurch weniger Kameras. Das spart sozusagen den Videoassistenten ein. Und dort, wo weniger Kameras sind, braucht man auch weniger Operatoren, weniger Personal. Das ist eigentlich der Grund für die Challenge. Also gar nicht so sehr, dass es als Alternativmodell getestet wird für die großen Ligen, sondern eher für die kleineren. Denn schickst du den Schiri raus auf den Challenge, der guckt selbst am Monitor, dann ist das mit geringerem Aufwand zu betreiben. Das vielleicht mal vorweg, weil es nicht ganz unwichtig ist. Über die Challenge könnten wir, glaube ich, eine eigene Sendung machen oder könntet ihr eine eigene Sendung machen, tatsächlich über die Vor- und Nachteile. Da lässt sich leidenschaftlich drüber diskutieren. Vorteil, ich fasse es nochmal aus unserer Sicht, aus meiner Sicht nochmal kurz zusammen. Vorteil, ganz sicher, das Problem mit der sogenannten Eingriffsschwelle hätten wir natürlich nicht mehr, weil klar wäre, es wird geguckt, wenn der Trainer es fordert. Einmal pro Halbzeit, zweimal mit Verfall eines weiteren Challenge-Rechts ohne Verfall, über den Modus müsste man sprechen. Auch haben wir nur den Trainer, der die Challenge ziehen kann, oder haben wir zusätzlich noch einen Videoassistenten? Alles Dinge, über die man diskutieren könnte. Die Schwachstellen, die potenziellen, könnten dort liegen. Und da muss man schon noch sagen, im American Football gibt es, glaube ich, einfach weniger oder kleinere Grauzonen als im Fußball. Das Spiel ist häufiger unterbrochen. Das spielt schon, glaube ich, auch eine Rolle. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck in der Diskussion über die Challenge, dass das in die Richtung ging. Naja, wenn ein Trainer dann eine Challenge zieht, so würde ich es mal nennen, dann verbindet er das schon auch irgendwo mit der Erwartungshaltung, dass das nicht nur überprüft wird, sondern der ist ja dann der Meinung, der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht. Und wie wir den Fußball alle kennen, mit seiner ganzen Emotionalität, haben wir schon so ein bisschen gedacht, naja, und wenn er dann aber nicht recht bekommt, weil der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder bei seiner Entscheidung bleibt, was wird denn dann los sein? Also es ist nicht so, dass wir dann keine Diskussionen mehr hätten. Wir würden schon denken, dass dann am Spielfeldrand erstmal ein bisschen gewütet wird, so nach dem Motto, der sture Bock da, ich ziehe doch keine Challenge, wenn ich mir nicht sicher bin, dass dass der falsch liegt. Jetzt bleibt er auch noch dabei, trotz der Bilder. Ist ja ein Skandal. Hinterher in der Pressekonferenz. Könnte auch so sein. Wie ist es, wenn es aus taktischen Gründen am Ende der Spielzeit eingesetzt wird?
Also argumentiert jetzt nicht ganz, finde ich, weil den Protest gibt es ja eben. Also auch wenn es keine Challenge gibt, also es sind 8 Spieler, die sind total nervös. Der Hampelmann an der Seitenlinie fühlt sich machtlos und ist umso lauter. Wenn er aber ein Machtinstrument hat, hier, Chiri, jetzt challenge ich dich, ja, dann hat er erstmal zu seinem Recht gekommen. Und ganz ehrlich, wenn der Schiedsrichter dann richtig entschieden hat, hurra, halt die Klappe, Trainer, ja. Und wenn er dann doch nicht recht hatte, der Schiedsrichter, dann ist die Sache auch geklärt im Sinne des Trainers. Und dann muss sich der Schiedsrichter die Kritik fallen lassen, er hat falsch entschieden. Aber dem Moment, dass er sich falsch entschieden haben könnte, habe ich lieber vom gegnerischen Trainer als aus dem Kölner Keller, wo es ja immer so wirkt, und das ist ja die Kritik am Videobeweis, er könnte wie ferngesteuert wirken aus dem Kölner Keller, weil es da ja Kollegen sind, die sehr selektivisch unterwegs sind und manche, ich glaube, die Tendenz geht gerade, lässt man gerne auch mal ein bisschen mehr laufen jetzt gerade, glaube ich, auch aktuell, wenn ich das so richtig interpretiere, ja. Also insofern wäre das für mich jetzt nur eine Formalie, dass der Trainer zumindest das Gefühl bekommt, er hat ein Machtinstrument. Er kann sich ja auch selbst blamieren, also muss er es sehr gewissenhaft einsetzen. Ich habe es jetzt kürzlich erlebt beim American Football. Ein Trainer hat 2-mal die Challenge gemacht in den letzten 2 Minuten. Beide Mal bekam er Unrecht. Also, ich sag mal, die Häme haben die Kommentatoren sich erspart, aber die stand dann wie so ein weißer Elefant im Raum, dass der Trainer meint, er weiß es besser als der Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter hatte gute Gründe. Es war ein Graubereich in dem Fall. Ist bei seinen Entscheidungen geblieben. Ich finde, es würde halt die Zahl der Interventionen, der möglichen Interventionen reduzieren. Wenn du halt nur...
Nein.
Wenn du nur 2 Challenges hast und die hast du aufgebraucht, dann war es das.
Ne? Ja. Das glaube ich nicht, dass das so hinhaut. Wir haben augenblicklich in jedem dritten Spiel einen Eingriff des Videoassistenten. Wenn du jetzt
nur pro Spiel... Ich hätte jetzt gefühlt, hätte ich gesagt, ja. 3 pro Spiel würde ich jetzt gefühlt sagen.
Interessant. Eben nicht. Und, wir 3 pro Spiel. Also das kann ich natürlich so auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie auch. Ja. Aber zu sagen, wir haben dann weniger Eingriffe, also da muss ich entschieden widersprechen, das wäre mit Sicherheit nicht der Fall. Alleine deswegen schon nicht, weil die Option, das aus taktischen Gründen zu ziehen, am Ende des Spiels vielleicht, man hat noch 1 oder 2 übrig und sagt, ja, dann setze ich sie jetzt ein. Ich glaube, das ist auch zumindest ein Punkt. Also wir kennen ja keinen Modus, in dem das oder kein konkretes Protokoll, das damit verbunden wäre, aber das könnte natürlich eine Möglichkeit sein und dann wäre es vielleicht auch ein Punkt, über den wir streiten müssten, aber dass es weniger würde, das glaube ich mit Sicherheit nicht. Der andere Punkt mit dem Machtinstrument, von dem du gesprochen hast, ja, interessanterweise gibt es eine signifikante Anzahl an Trainern, die gar nicht will, dass es diese Challenge gibt, aus genau dem Grund, nicht weil sie auf ein Machtinstrument verzichten wollen würden, sondern weil die Verantwortung dann vom Schiedsrichter beziehungsweise dem Videoassistenten überginge.
Woher wisst ihr das? Habt ihr eine Umfrage gemacht?
Wir haben mit Trainern gesprochen und es war überhaupt nicht so, dass die alle gesagt hätten, her damit, sondern es gab genügend, die schon gesagt haben, ja, wissen wir jetzt nicht so genau. Also es ist schon, dann läge es halt bei ihnen. Es geht jetzt gar nicht um die Blamagegefahr, aber sie wären dann diejenigen, die es entscheiden müssten, wann die Challenge kommt. Das zöge ja mit Sicherheit sowas nach sich wie die Einstellung von Spezialisten, die dann gucken, haben wir eine realistische Chance, dass das gedreht wird? Ein weiterer Spezialist auf der Bank oder sowas? Also, okay, ungelegte Eier, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Definitiv eine Sache, gerade im Fußball mit seinen großen Ermessensspielräumen bei der Regelauslegung. Also es wäre mit Sicherheit nicht so, dass wir keine Diskussionen mehr hätten, dass keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden würden, dass wir keine Situation mehr hätten, in denen alle sich einig wären, sondern nochmal ein Trainer, der eine Challenge zieht und dann haben wir einen Schiedsrichter, der bei seiner Entscheidung bleibt, führt in der Summe vielleicht schon auch dazu, dass am Ende es heißt, ey, okay, jetzt haben wir das Problem mit der Eingriffsschwelle nicht mehr, dafür bleibt aber weiter in der Ermessensspielraum der Graubereich bestehen und dann hast du vielleicht Zoff zwischen Trainer und Schiedsrichter, weil die einfach in der Ermessensentscheidung komplett unterschiedlicher Meinung sind. Könnte auch passieren, also ein Allheilmittel, das alle Probleme löst, daran auch nicht sehen, aber...
Das wollen wir ja auch nicht beim Fußball. Aber bleiben wir mal bei unserem Spanien-Spiel bei der Europameisterschaft, ja. Der Spanier wehrt den Musiala-Schuss mit der Hand ab und alle im Stadion sind der Meinung, das war ein Handspiel. Der Einzige, der nicht dieser Meinung war, war Mr. Taylor und der ist noch nicht mal bereit, sich das nochmal per VAR dann überprüfen zu lassen, weil er sagt, ich habe entschieden und das ist dann in Stein gemeißelt und ich brauche keinen. So. In dem Fall, wenn dann Julian Nagelsmann gesagt hätte, mein lieber Freund, ich möchte gern, dass du das auf der Kamera anschaust, dann zwingt man ihn dann auch zur Review. Und ich finde, das ist schon ein gutes Instrument zu sagen, wir schützen jetzt den Schiedsrichter vor seinem eigenen Fehler oder seinem eigenen Status oder wie auch immer. Wenn er dann immer noch der Meinung ist, nach Studium der Bilder, dann muss er das ja auch gut begründen können. Und das unterstelle ich mal jedem Schiedsrichter, dass er nicht gegen das Regelwerk argumentieren wird, sondern ist dann wirklich dieser Graubereich, den muss man ihm ja dann zugestehen, kann man so sehen oder so nicht sehen. Aber da war zum Beispiel ein ganz konkreter Moment, wo ich glaube, Nagelsmann hätte sich sehr gefreut, wenn er dieses Instrument zur Verfügung gehabt hätte.
Situativ möglicherweise, vielleicht sogar sicher. Ob der Schiedsrichter dann seine Entscheidung geändert hätte oder nicht, das wissen wir nicht. Das, so ehrlich das muss man schon sein. Denn im Bereich Handspiel sind wir ja letzten Endes bei der Frage der Regelauslegung, wenn der sagt, du, der versucht seinen Arm wegzuziehen, an den Körper ranzuziehen, und aus meiner Sicht ist der eben nicht ein ganzes Stück vom Körper weg, sondern für mich irgendwie noch ist das insgesamt eine Bewegung, von der ich sage, das bleibt jetzt straffrei, dann bleibt er dabei. Also das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Der bleibt vielleicht dann dabei, dann können wir zwar sagen, jetzt hat er sich's wenigstens nochmal angeschaut. Ich kenne allerdings auch die Diskussion, wenn ein Schiedsrichter vom Videoassistenten rausgeschickt und bleibt bei einer Entscheidung, das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor, und dann heißt es hinterher, jetzt hat er sich schon angeguckt und hat es immer noch falsch gemacht. Also die Erwartungshaltung, dass der dann vielleicht die Entscheidung auch dreht, die ein Trainer sicherlich damit verbindet, grundsätzlich, die könnte in dem Fall natürlich auch dazu führen, dass der Schiedsrichter eben sagt, ich will es gar nicht ändern. Andere Frage, was wäre denn gewesen, wenn der gar keine Challenge-Möglichkeit mehr gehabt hätte in der Situation? Wir waren ja schon fast am Ende des Spiels. Ich habe das Spiel jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber also was jetzt potenziell andere strittige Szenen betrifft, aber nehmen wir mal da an, der hätte vorher schon Challenges gezogen, hätte die verloren aus irgendeinem Grund. Also nehmen wir einfach mal den, konstruieren wir mal den Fall, der hat gar keine Challenge-Option mehr in der Situation.
Okay, dann wäre
auch nicht so befriedigend.
Das wäre jetzt keine auch Verschlechterung zur jetzigen Situation. Jetzt hat er ja auch keine Challenge-Option, dann würde er in den normalen Modus dann entsprechend fallen. Ich würde also erstmal danke für deine Gedanken, dass du dann auch so klar argumentierst. Ich würde trotzdem noch eins entgegenhalten. Es ist ein Unterschied für mich als Zuschauer, für mich als Journalist, Fan, wie auch immer, wenn ich im Stadion bin, ob ein Schiedsrichter einfach nur eine offenbar für mich jetzt offensichtlicher Fehler ignoriert oder ob der sagt, nein, ich habe verstanden, dass ihr anderer Meinung seid, ich gucke mir das an, ich prüfe das und bleibe trotzdem meiner Meinung, kann das also verargumentieren. Also dass er, also die Wertschätzung liegt auch darin, dass er dann die Beschwerde dann ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt und sagt, ja, im Zweifelsfall hat er sogar mehr Ahnung vom bei der Handspielregel. Das wäre nicht nur eine eigene Folge, das wäre eine eigene Serie, wenn wir darüber diskutieren würden. Aber hat er in der Auslegung der Regel noch mehr Ahnung. Damit kann ich zum Beispiel, ich als Fußballfan, sehr gut leben, wenn er das verargumentiert. Damit muss ich nicht seiner Meinung sein, aber ich weiß ja, wovon er spricht. Ich ärgere mich über Schiedsrichter, die Sachen ignorieren. Der berühmte Satz, er geht ja noch nicht mal nach draußen. Oder wie konnte er das nicht sehen? Ja, das sind so Momente, die finde ich lösbar, wenn man sagt, nein, wir zwingen dich, wenn wir noch die Challenges nicht ausgenutzt haben, dir das anzugucken, und wenn er dann eben nach der Überprüfung immer noch zu der Entscheidung kommt, ich bleib dabei, dann, ja, gibt's Diskussionen, aber es gibt sachbezogene Diskussionen und nicht Verhaltensdiskussionen, hat er sich richtig verhalten. Ich meine, da denke ich an viele Diskussionen im Doppelpass, wo die da saßen, hatten das Totschlagargument, warum geht er nicht zumindest raus? Ne? Das Argument hättest du dann nicht mehr.
Ja, vielleicht, dafür hat man vielleicht andere Diskussionen. Also nochmal, ich glaube, die Krux an der Sache liegt letzten Endes darin, egal welchen Modus wir da jetzt dafür verwenden, dass der Fußball eben eine Sportart ist mit nochmal mit großen Graubereichen und Ermessensspielräumen bei der Regelauslegung. Die Regeln selbst sind ja immer recht klar, aber bei der Regelauslegung gibt's eben dieses Ermessen. Sonst würden wir ja gar nicht darüber reden, dass wir mal einen etwas kleinlicheren Schiedsrichter haben, mal einen etwas großzügigeren. Das kann ja nur funktionieren, weil es eben 50-50-Fälle gibt, in denen der eine so entscheidet und der andere so, in denen der Spielkontext eine Rolle spielt, wo man sagt, okay, ich habe bis jetzt viel laufen lassen, das kommt der Spielweise bei der Mannschaft entgegen. Und dann ist auch klar, dass man vielleicht ein anderes Spiel hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt da ist ein Geknüppel, das muss ich die kürzer halten. Das macht, glaube ich, auch zu einem nicht geringen Teil die Attraktivität des Fußballs aus, oder besser gesagt, es trägt dazu bei, dass eben ein Spielfluss entstehen kann, in dem eben diese Regeln dann auch mal in der konkreten Praxis von dem einen unterschiedlicher oder anders ausgelegt werden als von dem anderen. Und das bedeutet aber eben auch, dass wir immer wieder an Punkte kommen werden, immer wieder Grenzfälle haben werden, wo man sagen kann, es gibt hier nicht nur eine mögliche Entscheidung, es gibt vielleicht eine bessere und eine schlechtere. Und du hast manchmal auch in der subjektiven Situation dann eine, wo man doch sagt, nee, das kann man so eigentlich nicht mehr vertreten. Die Handspieldiskussion, um das, also die Diskussion um das Kokorea-Handspiel hatten wir natürlich, so ehrlich muss man auch sein, hatten wir auch im Wesentlichen eigentlich nur so in Deutschland, weil wir hier davon quasi betroffen waren, dann als Anhänger. In anderen Ländern hat das natürlich nicht solche Wellen geschlagen, genau wie umgekehrt irgendwelche Entscheidungen, die jetzt Argentinier, Franzosen oder Engländer aufregen. Da sagt man hier vielleicht, ja, jetzt kommt mal allmählich wieder runter. So ist es nun mal im Fußball. Also das werden wir nicht los, egal ob wir Challenge machen oder jetzt dabei bleiben. Ein Satz vielleicht aber noch, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, Pitt. Wir haben in dieser Saison die Direktive, die Leitlinie stärker zurück zu klar und offensichtlich, zu clear and obvious. Die Zahl der Eingriffe der Videoassistenten ist zurückgegangen. Das wird allgemein begrüßt, das stellen wir auch so fest. Und wir hatten jetzt zuletzt auch ein Feedback, das schon in die Richtung ging, Mensch, auch von kritischen Stimmen übrigens, habe mit diversen Journalisten gesprochen, von denen ich weiß, dass sie erbitterte Kritiker des VAR sind, die gesagt haben, ich mag ihn immer noch nicht so richtig, aber man muss schon konzidieren, es ist in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich besser gelaufen, seltener rausgeschickt, hat nicht mehr so lange gedauert, nachvollziehbarere Entscheidungen, so sehen die das zumindest. Das ist insofern einerseits für uns erfreulich, weil es zeigt, dass wir eine gewisse Akzeptanz dafür bekommen. Mich überrascht es trotzdem, dass eben, Pitt, um auf dein, das zurückzukommen, was du eben gesagt hast, das nicht dann doch häufiger kommt. Warum schaut er sich nicht wenigstens nochmal an? Das ist ja immer ein Plädoyer eigentlich für mehr Eingriffe. Mhm. Und dann kommen aber die Kritiker, die sagen, jetzt wird es zu häufig. Und zwischen diesen beiden Polen ist es mit Videoassistent eigentlich immer.
Hängt ja auch immer vom Grad der Betroffenheit ab, ne? Wenn du dich benachteiligt fühlst, dann bist du der größte Freund des VAR, dass er eingreift, ja. Und wenn du benachteiligt bist, dann wünschst du den Keller nach Düsseldorf oder so, ne? Also das ist, entsprechend ganz normal. Was ich ja immer toll finde, wirklich, und das Kompliment meine ich ganz ehrlich, ihr geht ja bei der Aufarbeitung eurer Statistiken, wie oft habt ihr eingegriffen, wie oft habt ihr zu Recht eingegriffen, wie oft habt ihr zu wenig eingegriffen, macht ihr ja auch eine Fehleranalyse. Ja, klappt ja trotz VAR nicht, dass man 100% dann richtig liegt mit der Intervention. Wie ist denn da die Tendenz? Habt ihr euch denn auch faktisch verbessert oder ist das etwas, naja, so ein Quotienten, der wird immer bleiben, egal wie sehr man sich anstrengt, weil es einfach komischerweise Menschen dahinter stecken und eben nicht nur Maschinen, ne? So.
Du hast das ja schon vorweggenommen eigentlich, also es ist nicht möglich, da wo Menschen urteilen, zu einer absoluten Fehlerfreiheit zu kommen. Da muss man, glaube ich, auch die Erwartungshaltung, die es von Beginn an gab und vielleicht vor allen Dingen am Beginn gab, der Einführung des Videoassistenten eben auch dahingehend korrigieren, dass man genau das nochmal dick unterstreicht. Bei aller Diskussion, bei aller Kritik, bei aller Verärgerung, dann auch bei Fans insbesondere, muss man ja schon, wenn man es nüchtern betrachtet, und das ist im Fußball bekanntlich schwer genug, sagen, natürlich leistet der Videoassistent grosso modo das, was er leisten soll. Er filtert einfach die große Zahl an gravierenden, spielrelevanten Fehlern raus. Ich sage gerne in der Situation, wir diskutieren eigentlich über eine vergleichsweise kleine Anzahl an strittigen Fällen. Die deutlich größere Zahl an klaren Fällen ist unstrittig. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz als Beispiel das erwähnen, was ich damit meine. Zweite Pokalhauptrunde, bekanntlich immer noch ohne Videoassistenten. Da gab es eine Reihe von Entscheidungen, die falsch waren, die ganz klar falsch waren. Entscheidungen, die sich mit Videoassistent in kürzester Zeit hätten korrigieren lassen. Hier mal ein Abseitstor anerkannt, da einen Strafstoß gegeben, obwohl das Foulspiel eigentlich außerhalb war. Da wussten alle, wenn da einer drauf guckt, geht das in Sekundenschnelle. Das sind dann genau die Fälle, über die plötzlich diskutiert wird, wenn kein Videoassistent da ist. Dann ärgern sich alle drüber und sagen, gibt's doch nicht, das wäre so einfach. Über genau diese Fälle, wenn sie korrigiert werden, spricht kein Mensch. Was heißt, ja klar, war außerhalb, haben alle gesehen. Ja, war abseits, sieht man an der Linie. Da spricht keiner drüber. Das ist ja auch verständlich, normal und entspricht der Erwartungshaltung. Aber genau das wären dann die Fälle, die in den Mittelpunkt rücken würden. Dann hieß es, oh mein Gott, das wäre doch alles korrigierbar. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, an solchen Stellen merkt man dann, in welche Richtung diese Diskussion geht und dass dann eben Diskussionen entstehen in Situationen, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht wirklich strittig. Ist das jetzt eine aktive oder eine Abseitsstellung oder eine strafbare oder nicht? Ist es wirklich ein strafbares Handspiel? Ja, nein. Boah, ist das schon faul oder geht der Zweikampf nicht eigentlich noch durch? Das sind dann solche Fälle, wo wir auch intern natürlich aber dann auch drüber sprechen, welche Linie wollen wir eigentlich verfolgen? Was ist wirklich klar falsch und was ist irgendwo noch in einem tolerierbaren Bereich. Knut Kircher spricht in dem Zusammenhang gerne und das finde ich sehr, sehr treffend, weil es, glaube ich, auch bildlich etwas klar macht. Er sagt, es kann nicht immer nur um die Linie gehen, sondern wir haben vielleicht auch sowas wie einen Entscheidungskorridor. Korridor heißt, das Ganze ist ein bisschen breiter, ein Korridor mit Leitplanken, dass wir sagen, wir haben schon einen gewissen Spielraum, wir sagen, das passt noch auf diesen Korridor, in diesen Korridor und das geht schon darüber hinaus. Aber es wird sicherlich nie so sein, dass absolute Fehlerfreiheit existiert. Ich glaube, nochmal, wo Menschen urteilen, kann es das auch nicht geben.
Aber da sind wir uns ja auch völlig einig. Aber wir sind jetzt gerade beim Kern des VAR, also bei der Kerndiskussion des VAR. Wenn wir also feststellen müssen, dass man sowieso nie 100% alle Fehler rausnimmt, sondern dass immer wieder Fehler passieren, dann kommt ja der romantische Ansatz von so Leuten wie mir, die sagen, vielleicht gehört der Schiedsrichterfehler zum Wesen des Fußballs dazu und hat ehrlich gesagt auch zur Blüte des Fußballs beigetragen, dass da einer entscheidet und er kann sich vertun. Warum sollen wir, ich weiß nicht, wo die Quote gerade liegt, 60-70% dieser Fehler eliminieren, wenn wir doch wissen, dass 20-30%, sagen wir mal optimistisch, dann immer bleiben werden. Muss man nicht zurück zu dieser Romantik? Und ganz konkret jetzt gesprochen, zwei der größten Fußballtore der Weltgeschichte, ja, also des Weltfußballs.
Wembley und Maradona.
Ja, Maradona und Wembley, klar, kennen wir beide, du sowieso. Die wären ja zurückgenommen worden, wenn es damals schon VAR gegeben wäre. Wir hätten also die Diskussion, diese Emotion, diese Leidenschaft, so sehr, dass sogar im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ja ein eigener Stand mit den Engländern aufgemacht worden ist, wo die Engländer und die Deutschen abstimmen können, war er drin, war er nicht drin. All das hätten wir nicht gehabt und damit wäre dem Fußball ja etwas nicht verloren gegangen, weil es gar nicht entstanden wäre, ja. Aber es würde etwas nicht da sein, was der VAR rausgefiltert hätte. So. Und viele Tore, die strittig sind, die einen ärgern und wo man wirklich noch Weißglut empfindet, wenn man nur dran denkt, ja, nimmt uns ja der VAR. Deswegen finde ich, ist die Kerndiskussion ganz VAR zulassen. Und dann gibt es natürlich auch Bedürfnisse, die Leute sagen, oh, hätte ich jetzt in dieser Situation gerne den VAR gehabt, je nach Betreuungsgrad. Oder sagen, nee, Leute, lasst es sein. Die Schiedsrichter sind super ausgebildet, athletisch, die haben Adleraugen, die gehen auch dem Tempo mit. Sie kommen an ihre Grenzen natürlich, aber da, wo die Grenze dann beginnt und die Fehler oder die Grenze dann beginnt und man Fehler macht, das gehört eben zum Wesen des Fußballs mit dazu, so wie der Abwehrspieler immer athletischer wird, aber auch mal über den Ball schlägt, trotz des vielen Trainings und der Ball reingeht und jeder fragt sich, wie konnte er dieses Eigentor dann machen, ja. Deswegen, wie siehst du das denn? Ich meine, du bist ja nicht nur Schiedsrichtersprecher, du bist ja auch Fußballfan. Jetzt sag mal ganz ehrlich, wie siehst du das als Fußballfan in der Sache, der sich ja auch seit Kindesbeinen mit Fußball beschäftigt?
Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Perspektive und du kannst ja mal selbst die härtesten VAR-Kritiker beim 1. FC Köln fragen, ob sie nicht doch lieber einen Videoassistenten gehabt hätten, als Oliver Held damals das Handspiel ungeahndet gemacht hat und der FC in der Folge abgestiegen ist. Aber das ist ja nur ein weiteres Beispiel. Habe ich immer gesagt, als Fußballfan, der auch gerne ins Stadion geht, mit einer Position, die sich dann vielleicht auch auf eine Mannschaft fokussiert, fühlt sich eine Minute Wartezeit im Stadion lang an und da sagt man schon mal, oh, jetzt wäre es doch irgendwie schön, wenn es das irgendwie nicht gäbe. Als jemand, der das Video Assist Center kennt und auch oft mit Journalisten da schon oder Journalisten dort begleitet hat, weiß ich, dass alle sagen, eine Minute da unten ist total kurz. Also ist auch da eine Frage der Perspektive. Ich kann das total verstehen, wenn Fußballfans sagen, das stellt unseren Jubel unter Vorbehalt. Früher haben wir zum Assistenten geguckt und wenn der zur Mittellinie gelaufen ist und der Schiedsrichter zur Mitte gezeigt hat, dann war das Tor gültig und wir konnten feiern. Und das hat sich schnell entschieden, ob er das tut oder nicht. Jetzt müssen wir teilweise lange warten. Das bremst unsere Emotionen. Zumindest stellt es sie eben unter den besagten Vorbehalt. Kann ich total nachvollziehen, das so zu sehen. Dann haben wir die Perspektive und dann machen wir mal so einen kleinen Rundumblick. Es geht ja da nicht nur um meine persönliche Meinung. Warum ist denn der VAR eingeführt worden? Wer hat ihn denn eingeführt? Wer hat das befürwortet? Das waren die Clubs. Warum? Weil Clubs im modernen Fußball, und da müssen wir uns, glaube ich, von der Romantik verabschieden an der Stelle, das ist halt ein sehr ertragreiches Business, weil die Vereine gesagt haben, nicht wörtlich so, aber sinngemäß, wir sind ja letzten Endes eigentlich Unternehmen, die auch auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. Ich formuliere das jetzt mal bewusst bürokratisch kalt. Wir müssen Risikominimierung betreiben. Eins der größten Risiken, das wir haben, sind falsche Schiedsrichterentscheidungen, die möglicherweise auch noch entscheidenden Charakter haben, meisterschaftsentscheidenden, spielentscheidenden Charakter haben. Wenn wir das reduzieren können, minimieren können, sollten wir das tun. Das kann ja auch schließlich nicht sein, das war ja immer ein Argument dann von Zuschauerseite, dass alle nach einer Entscheidung nochmal nachgucken können, die Fernsehzuschauer, die Leute im Stadion auf dem Smartphone, auf der Bank auf dem Tablet dann. Nur der Schiedsrichter ist der Einzige mit seinen Assistenten, der nicht nochmal nachgucken kann. Wir müssen dem helfen, gerade in solchen gravierenden Situationen wie denen, wie bei den Beispielen, die du ja letzten Endes genannt hast. Das war die Argumentation der Vereine, die gesagt haben, das hilft uns, die Zahl der Fehler zu reduzieren, dann haben wir da auch eine Risikominimierung. Von den 30 europäischen Top-Ligen haben 29 den Videoassistenten, nur die Schweden nicht. Und Norwegen hat jetzt abgestimmt, den wieder abzuschaffen. Wann auch immer, das haben sie nicht festgelegt. Also es gibt ja immer mehr Wettbewerber, die ihn einführen, bei aller Kritik, weil er eben das einlöst, was man sich von ihm verspricht. Vielleicht noch ein Gedanke darüber hinaus. Fußball hat sich verändert, du hast es angesprochen, in seiner ganzen Athletik. Gesellschaft verändert sich, Technologie verändert sich. Und wir haben in fast allen Sportarten natürlich einfach auch eine deutlich gestiegene Bedeutung des Einsatzes von Technologie. Schwer vorstellbar, dass ausgerechnet der Fußball mit allem, was er hat und allem, was ihm ausmacht, daran vorbeikommt. Damit ist er einfach auch an dieser Stelle ein Spiegelbild einer allgemeinen Entwicklung, die man, glaube ich, an dieser Stelle, in dieser Sportart, nicht mehr zurückdrehen wird. Aber nochmal, wenn es um das Thema Romantik geht, wenn es darum geht, was habe ich für ein Stadionerlebnis als Fan, kann ich das schon komplett nachvollziehen. Glaube aber auch, Pitt, da wächst jetzt auch eine Generation natürlich heran an Fußballfans, auch an Stadionbesuchern. Weniger Zuschauer werden es ja nicht, die das schon einfach gar nicht mehr anders kennen als mit Videoassistenten. Und vielleicht verändert sich da auch eine Fußballkultur, die sich dann irgendwann auch mal daran gewöhnt, dass es eben mit Videoassistent so ist, wie es ist. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht die Dinge immer noch verbessern kann.
Also wir akzeptieren deine Argumente. Das ist ja das Schöne am Fußball, man kann drüber diskutieren. Wir schneiden sie auch nicht raus, da kannst du dich drauf verlassen. Aber nur unter dem Vorbehalt, dass du endlich diese Handspielregel dafür sorgst beim DFB und wo auch immer, in welchen Gremien dafür zuständig sind, dass ich die irgendwann dann doch wieder verstehe. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigener Podcast über Handspielregel. Ich ärgere mich zu oft darüber. Und alle Schiedsrichter sagen mir, und das wirst du müde mir jetzt auch noch sagen, ist doch ganz einfach. Nicht einfach.
Nee, sage ich nicht. Aber was ich dazu, also klar kann man dazu einen Podcast machen, weil ich will nur dazu nur eins loswerden und auch da vielleicht kurz mal an die Grundsätze der Regeln nochmal erinnern. Die Sportart heißt Fußball. Was will man nicht? Grundsätzlich, dass ein Spieler einen Vorteil daraus zieht, dass er den Ball mit der Hand spielt. Logisch. Soweit logisch. Dann hat man eben argumentiert, ja, aber es gibt ja auch Handspiele, die sind unvermeidlich, die sind völlig unabsichtlich, dafür kann man einen doch nicht bestrafen. Das war ja so der Grundgedanke. Früher, als wir 2, 3, 4 Kameras im Stadion hatten, hat man das ja gar nicht ausleuchten können. Im Zweifelsfall war das gar nicht nachweisbar, auch gar nicht mit vielen verschiedenen Blickwinkeln, ob das überhaupt ein Handspiel war. Da hat man auch nicht so lange drüber diskutiert. Wenn man heute sagte, früher war alles einfacher an der Stelle, zumindest muss man immer berücksichtigen, dass es da auch weniger Kameras gab, die das Ganze aufgelöst haben. Jetzt haben wir wirklich alles komplett gläsern und fangen an, darüber zu streiten, auch weil Spieler dran gegangen sind, das Ganze ein bisschen auszunutzen. Ein Beispiel, wenn wir früher gesagt haben, wenn die Hand oder der Arm zum Ball geht, ist es strafbar, klar, und umgekehrt nicht, wenn also der Ball gegen den Arm fliegt. Was ist denn dann, wenn einer einfach den Arm ausstreckt und darauf wartet, dass der Ball kommt? Der führt ihn ja nicht zum Ball. Und das ist das, was passiert ist. Das ist die Vergrößerung der Körperfläche. Und irgendwann haben die Regelhüter gesagt, und die für die Auslegung zuständig sind, das können wir nicht dulden. Da versuchen ja Spieler gerade eine Regellücke zu schließen oder für sich nicht zu schließen, sondern für sich auszunutzen. Da müssen wir rein, dagegen müssen wir was machen. Und zack, hatten wir ein Problem, das wir bis heute nicht losgeworden sind. Also im Kern besteht das Problem der Handspielregel aus meiner Sicht darin, dass du sagen musst, entweder bestrafst du jedes Handspiel, dann bist du nämlich im Schwarz-Weiß-Bereich. Genau. So, und dann sagt natürlich jeder, wirklich ausnahmslos, jeder sagt dann, naja gut, dann werden Spieler absichtlich angeschossen. Oder du sagst, wenn du das nicht so halten willst, bist du automatisch und immer kommst du vor das Problem, zu dem Problem, dass du bestimmen musst, wenn nicht jedes Handspiel bestraft werden soll, welche bestrafen wir und welche bestrafen wir nicht. Und da hast du automatisch einen Ermessensbereich, egal wie du ihn gestaltest, den du nicht loswirst. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems.
Und das wird hoffentlich irgendwann mal gelöst werden, aber es liefert auf jeden Fall immer wieder Stoff für Diskussionen, wie auch heute hier im Podcast. Tolle Unterhaltung mit Alex Feuerherd von den DFB-Schiedsrichtern. Was wünschst du dir denn von diesem Pilotversuch jetzt am Wochenende? Was erhoffst du dir, vielleicht am Montag bilanzieren zu können nach dem ersten Test?
Ich würde mir, also zunächst mal muss ich ja, müsste ich eigentlich klar sagen, eigentlich müsste ich mir wünschen, dass es keinen einzigen Fall gibt, wo das überhaupt zur Anwendung kommt. Warum nicht? Weil jedes On-Field-Review bedeutet, dass der Videoassistent einen Fehler festgestellt hat. Und das mag keiner gerne. Insofern, wir sagen ja auch, weniger Eingriffe ist ein Plus. Das ist ja die kuriose Situation. Alle sagen eigentlich, oder die meisten sagen, wir finden es echt prima, dass die Eingriffsschwelle höher geworden ist, gerade nicht so viele Eingriffe. Und jetzt haben wir am Wochenende die Situation, oh, jetzt wird durchgesagt, jetzt brauchen wir aber On-Field-Reviews. Jetzt wollen wir das auch hören. Jetzt wollen wir das Spektakel auch erleben. Das steht ja in einem gewissen Widerspruch. Und wenn ich mich jetzt rein an der schiedsrichterlichen Seite orientiere, müsste ich ja sagen, also eigentlich hoffe ich, dass da gar nichts passiert. Mhm. Dann haben es alle prima gemacht, dann brauchen wir das gar nicht und gut ist. So. Gut. Wenn es dazu kommt, das ist ja der Fall, der passieren kann, dann wünsche ich den Schiedsrichtern und drücke ihnen da ganz fest die Daumen, dass das prima läuft, dass sie die richtigen Worte finden, dass sie das in den Griff kriegen, auch mit Zuschauerreaktionen, mit dem ganzen Wording, das ist ja alles ganz neu, und dass sie da stehen und mit klarer, fester Stimme das durchsagen, was sie durchsagen sollen, und dass die Reaktionen positiv sind, dass es vielfach eben heißt, war noch ungewohnt, aber wow, okay. Ja, das fühlte sich im Stadion schon anders an. Es ist ja bis zu einem gewissen Grad, so ehrlich muss man sein, natürlich für alle Beteiligten auch ein Blindflug. Es ist ein Pilotprojekt, es ist in gewisser Weise ein Experiment. Wir werden sehen, wir können nicht jede Reaktion vorherbestimmen. Irgendwo ist es auch das Schöne, dass wir erstmal gucken müssen, wie reagieren die Leute darauf, wie fühlt sich das Ganze an, was für eine Akzeptanz bekommt das Ganze. Ich hoffe, eine gute, selbstverständlich. Ich hoffe, die Schiedsrichter fühlen sich damit wohl, machen es gut, und ich hoffe, dass der ein oder andere aus dem Stadion rausgeht und sagt, das war schon besser, als ich es bis jetzt gewöhnt war. Und ich habe das Gefühl, jetzt mehr mitgenommen worden zu sein, dass es transparenter war. Und hey, jetzt kann ich es auch ein Stück weit besser akzeptieren. Das wäre
also
mein Wunsch.
Also erstmal Glückwunsch, dass ihr überhaupt den Mut habt, etwas zu experimentieren und nicht sagt, wir machen alles richtig und probieren gar nichts aus. Und wenn der Test, sag mal, jetzt nicht rundlaufen sollte, ist das überhaupt nicht schlimm. Sondern wer nicht aufs Tor schießt, kann auch keine Tore erzielen. Ne? Also das, und da ist ja immer die Gefahr, dass der Ball auch am Tor vorbeigeht.
Das kostet woanders
aber 3 Euro. Das sind keine 3 Euro, kannst du vergessen. Ja, das ist eine Lebensweisheit. Du setz dich gleich hin, schreibst das mal auf. Ja, ich kann es auch deine Kinder bitten, das in Stein zu meißeln oder so. Ja, das sind ganz wichtige Weisheiten des Lebens. So, danke Alex, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke euch sehr herzlich, hat mir großen Spaß gemacht.
Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Viel Erfolg.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.